Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Und ich dachte, Hartmut, du hast so recht, das Leben ist himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und das werden wir auch nachher nochmal hören, wenn ich den Predigttext lese. Ich will mich nochmal kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich heiße Bianca Wagener, ich komme aus der anderen Seite von Kassel Richtung Meißner. Und meistens haben wir den ersten Schnee, aber ihr seid genauso weit. Also der Schnee hat uns durchbegleitet. Mein Mann ist heute dabei, darüber freue ich mich sehr. Und zu uns gehören auch noch zwei Kinder, die schon erwachsen sind. Ein Junge und ein Mädchen und zwei Enkelkinder, ein Junge und ein Mädchen. Genau, jetzt muss ich noch meine Tasche holen. Bei dem, was ich heute predige, werdet ihr gleich hören, gibt es sehr viele Begriffe. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich ein paar Symbole dabei. Lasst euch überraschen, was das ist. Manches dürft ihr auch mal mitraten. Aber ich möchte jetzt erstmal den Predigttext lesen. Und zwar aus Prediger 3, die Verse 1 bis 11. Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und aufhören zu umarmen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit, behalten hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Amen. Die Christina hat es ja schon erwähnt, man hört diesen Text oft bei Beerdigungen und ich habe gedacht, ich will doch mal wissen, es wird immer nur die erste Zeile gelesen, da muss ja mehr dahinter sein. Und dann habe ich entdeckt, da ist eine Menge mehr. Es gibt viele gute Hinweise in diesem Text auf das Hier und Heute. Und manches kann ich auch nur anreißen. Aber ich vertraue darauf, dass es Gott selbst ist, der heute zu dir spricht. Und ich möchte gerne bei dem Du bleiben. Herr, segne diesen Gottesdienst. Begegne uns in deinem Wort und mit deinem Heiligen Geist. Amen. Geburt und Tod sind nicht planbar. Und auch wenn wir es uns noch so sehr wünschen, es gibt eine Zeit zu kommen und eine Zeit zu gehen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Kinder überraschen uns mit ihrer Ankündigung, ein kleiner Mensch entsteht. Die Freude ist groß, aber der Zeitpunkt der Geburt ist offen. Und irgendwann ist es Zeit zu gehen, Zeit zu sterben. Und da wird niemand gefragt, manchmal mitten aus dem Leben gerissen, manchmal alt und lebenssatt. Mancher möchte so gerne gehen, ein langes, erfülltes Leben liegt hinter ihr oder ihm und doch ist die Zeit noch nicht gekommen. Im September habe ich meine Freundin besucht, deren Sohn beim Gleitschirmfliegen tödlich verunglückt ist. 32 Jahre. Es war kein einfacher Besuch. Und viele Fragen bleiben offen und der Schmerz ist nach wie vor unermesslich. Es ist Gottes Zeit, die Spanne des Lebens. Wir haben von einigen Menschen dieses Jahr Abschied nehmen müssen. Und daran erinnern wir uns am Ewigkeitssonntag mit einer Kerze. Ich zünde sie jetzt mal nicht an, weil nachher noch andere Gegenstände dazu kommen und ich möchte da nichts riskieren, aber hier brennen ja überall die Kerzen. Im Psalm 90 heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir haben auch keinen Einfluss darauf, in welche Zeitepoche wir hineingeboren werden. Ist es eine gute Zeit? Passt es? Ich wurde jetzt mal gefragt, ob ich gerne als Frau lebe und geboren bin. Ja, habe ich gesagt, in dieser Zeit und in dieser Kultur schon. Vor 100 oder 200 Jahren sah das schon ganz anders aus und in manchen Ländern dieser Welt möchte ich heute als Frau auch nicht leben. Aber werden wir gefragt? War es eine gute Zeit von Maria, hochschwanger, als junge Frau, sich auf einem Esel auf den Weg nach Bethlehem zu machen, um dort ein Kind zur Welt zu bringen? War es eine gute Zeit für die Mutter des kleinen Mose? Die Hebammen hatten die Anweisung, alle männlichen Kinder auf dem Nil auszusetzen. War es eine gute Zeit für ein kleines Baby, als Kaiser Nero die Christen verfolgte? Oder im Dreißigjährigen Krieg? Passte die Zeit für die Kinder, die 1945 auf der Flucht geboren wurden und dann wieder gestorben sind? Die Liste lässt sich beliebig weit in die Gegenwart verlängern. Passt die Zeit für dich? Im Psalm 139 lesen wir, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Für Gott ist es immer eine gute Zeit, schöpferisch tätig zu sein. Und er schuf dich als ein unverwechselbares Original. Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Du bist einzigartig und etwas ganz Besonderes. Und Gott liebt dich. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte auszureißen hat seine Zeit. Der Rhythmus der Zeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Zeit der Aussaat, Zeit des Wartens, Zeit der Ernte, Zeit der Ruhe. Wie sieht es aus in unserem Garten, sofern du einen hast? Bianca Bleier schreibt in einem Bildband, für die Tulpen, die man im Herbst nicht gesetzt hat, ist im Frühling die Zeit gekommen, nicht zu blühen. Also, Tulpenzwiebel, die ich im Herbst nicht gesteckt habe, können im Frühjahr nicht verheißungsvoll ihre Spitzen aus der Erde stecken. Deshalb ist es höchste Zeit, gleich morgen kommen die noch bei mir in den Garten. Aber ich brauchte sie ja heute noch. Also, das, was ich nicht gesät habe, kann ich später auch nicht wachsen, blühen und gedeihen sehen. Was ich nicht gesät habe, kann ich auch nicht ernten. Es ist eine Zeit zu pflanzen und es ist eine Zeit auszureißen, was gepflanzt ist. Aber lass den Pflanzen Zeit, sich zu entwickeln, zu wachsen und zu reifen, auch die kleinen Kinderpflanzen. Vielleicht ist es auch für dich dran, etwas auszureißen und etwas Neues entstehen zu lassen oder sich an etwas Neues heranzuwagen. Die nächsten Schritte gehen, Platz zu schaffen für neue Aufgaben oder Begabungen. Was ist das, wenn wir auf uns selbst schauen? Gibt es da Dinge in uns, die uns vom Leben abhalten? Darf ich dir jetzt mal diese Frage stellen? Welche Pflanzen haben die Berechtigung, in deinem Lebensgarten zu wachsen? Im Brief an die Galater lesen wir von den Früchten des Geistes. Da ist die Liebe, die Freude, die Geduld, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Besonnenheit. Demgegenüber steht unsere eigene Natur. Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung und Neid. Was davon leben soll und was davon in deinem Garten ausgerissen werden muss, entscheidest nur du, du allein. Deshalb überleg es dir und schau dir mal ganz in Ruhe deinen Lebensgarten an. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Das Pflaster. Also zunächst war ich mal irritiert, weil ich dachte, töten? Gibt es überhaupt eine Berechtigung zum Töten? Es heißt doch im 6. Gebot, du sollst nicht töten. Aber es heißt auch, macht euch die Erde untertan, und dazu gehört auch das Töten des Lammes als Opfer oder das Töten, um satt zu werden. Aber da dies ein eigenes Thema ist, möchte ich das jetzt mal zurückstellen. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter wurde ein Mensch beinahe getötet. Übelst zusammengeschlagen und verwundet liegt er da. Der Samariter kommt des Weges, sieht den Verletzten und nimmt sich seiner an. Er kümmert sich um ihn. Denn der Samariter ist auch verwundet, innerlich. Er war ein Außenseiter, einer, mit dem man sich nicht abgibt. Er wusste, was Hass, Verachtung und Ablehnung bedeuten. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Wenn Blicke töten könnten, dann wäre er schon längst nicht mehr da. Und ihr kennt sicher auch diesen Begriff Rufmord. Der Samariter konnte sich hineinfühlen in den Mensch, der dort am Boden lag. Er hatte ein Gespür für das Unrecht, sorgte für ihn und brachte ihn in Sicherheit. Beide brauchen Zeit, heil zu werden. Wunden müssen verheilen, aber nicht immer heilt die Zeit alle Wunden. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Es braucht Zeit, den Verband Stück um Stück abzumachen, und es tut auch weh, wenn man so ein Pflaster abreißt. Aber darunter ist Heilung geschehen. Gebt einander die Zeit, damit Beziehungen heil werden. Manchmal sind wir zu schnell, wir haben zu hohe Erwartungen, und ich beobachte dann diesen Druck, den es ausmacht, jetzt gebt euch mal die Hände und vertragt euch. Es ist manchmal zu schnell. Gebt euch Zeit darin. Vielleicht braucht es auch jemand, der diesen Weg mit dir geht, einen Freund oder einen Seelsorger, der dich begleitet. Denn es ist auch ein langer, steiniger Weg. Aber es ist möglich. Ich möchte euch von einer persönlichen Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe. Während des Abendmahls bin ich von Gott geheilt worden. Vor circa 3 Jahren war ich mit in der Verantwortung. Es ging um eine sehr fragwürdige Entscheidung. Und die Person, um die es ging, hatte mir vergeben. Ich war zu ihr gegangen, wir haben geredet. Und ich wusste, Gott hatte mir auch vergeben. Aber bei diesem Abendmahl wurde mir klar, ich habe mir selbst noch nicht vergeben. Und das war befreiend. Gottes Geist hat mich berührt. Und ich kann jetzt anders auf die Sache sehen. Alles hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und Aufbauen hat seine Zeit. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, stellen wir fest, Städte kommen und gehen. Weltreiche haben Glanzzeiten und heute kennt man nicht mal mehr ihren Namen. John Ortberg schreibt dazu, die Zeit des römischen Imperiums ist lange vorbei und heute heißen nur noch unsere Hunde Nero, Brutus oder Cäsar. Was habe ich da dabei? Genau. Ein paar Bauklötze. Das wäre jetzt was für die Kinder. Länder erleben Blütezeiten und sind heute nur noch Ruinen. Die Städte der Maya, Inka, Machu Picchu. Die Pyramiden sind lange Zeit vergangen. Es ist geheimnisvoll, sie anzusehen und interessant, spannend, sie zu erforschen, aber ihre Zeit ist definitiv vorbei. Neue Städte wurden gebaut, neue Weltreiche entstehen. Wie lange, weiß keiner. Der Psalmist schreibt im Psalm 103, der Mensch ist in seinem Leben wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Wind darüber geht, ist sie nicht mehr. Und ihre Stätte kennt keiner mehr. Das ist eigentlich traurig. Und deshalb habe ich mich so gefreut, als ich in Vers 15 lese, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Das ist eine Verheißung. Manchmal ist es Zeit für uns, unsere Zelte abzubrechen. Vielleicht, weil wir auch gar keine andere Wahl haben. Wir wissen, dass Millionen von Menschen gegenwärtig auf der Flucht sind. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Deine Arbeitsstelle ist gestrichen worden. Du hast nicht mehr das Auskommen, an diesem Ort zu bleiben. Es ist Zeit zu gehen in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Du baust dir dort ein neues Leben auf. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Deine Familie ist auseinandergebrochen. Alle deine Träume und Hoffnungen liegen in Schutt und Asche. Keiner hat sich das gedacht oder vorgestellt, als ihr euch einander das Ja-Wort gegeben habt. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Viele ältere Menschen müssen eine schwere Entscheidung treffen, sich noch einmal verändern. Und das ist kein leichter Schritt. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. In einem meiner Lieblingslieder heißt es, Berge und Täler ruft aus in alle Welt hinaus. Mein König lebt, er ist hier. Ich weiß, mein Gott geht mit mir. Du machst die Welt um mich weit. Dein Geist durchweht Raum und Zeit. Führst aus der Enge heraus und stellst meine Füße auf weites Land. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Ihr hört es vielleicht heraus. Es geht hier im Buch der Prediger um ganz existenzielle Dinge, die uns in unserem Leben herausfordern. Von Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Es gibt eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen. Es gibt eine Zeit zu klagen und eine Zeit zu tanzen. Zu weinen und zu tanzen. Gebt einander die Zeit zu weinen. Weinen reinigt die Seele und Gott verspricht, dass er unsere Tränen in einen Krug sammelt und jede einzelne davon ist gezählt. Auch die Tränen, die du heimlich in der Nacht weinst, Tränen aus Mitleid, Tränen aus Schmerz, aus Verzweiflung, Tränen aus Scham, Tränen aus Trauer, Tränen aus Enttäuschung und vergeblicher Hoffnung. Ich weiß nicht, wie viele Tränen du geweint hast. Jakob hat geweint, Josef hat geweint, David hat geweint, Jesus hat geweint und du darfst auch weinen. Eine Frau, die viel Not und Elend erlebt hat, sagte mir, und ab dann habe ich mir verboten zu weinen. Ihre Tränen haben einen anderen Weg gefunden, aus ihrem Körper herauszukommen. Und als sie weinen wollte, musste sie es erst wieder lernen und sie sich eingestehen, zugestehen. Aber Weinen erleichtert und reinigt die Seele. Im Psalm 142,3: Ihm klage ich mein Wort, ihm sage ich, was mich quält. Sag es Gott, wie es dir geht. Sprich mit ihm über deine Zweifel, über alles. Alles kannst du ihm sagen. Du kannst es ihm vor die Füße werfen. Wenn ich meine Gebetsrunde zu Hause laufe, dann bete ich laut und ich spreche mit Gott über das Schöne und das Schwere. Und manchmal weine ich auch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus es heraus. Und du darfst es auch. Eine Bekannte von mir hat vor einiger Zeit ihren Mann verloren. Sie ist durch ein einsames, tiefes Trauertal gegangen. Aber jetzt erreichte mich ein Brief von ihr, der voller Zuversicht und Hoffnung war. Sie schreibt, neue Türen haben sich für sie geöffnet und zaghaft findet sie ihr Lachen wieder. Auch wenn du es dir vielleicht jetzt nicht vorstellen kannst. Aber es kommt auch wieder die Zeit des Lachens. Vielleicht ist es nur ein ganz zaghaftes, kleines Lachen. Und du bist überrascht, dass du es überhaupt noch kannst und überrascht über deine eigene Stimme. Und musst es dir wieder zugestehen, dass du lachst. Zeit für ein übermütiges, ausgelassenes Lachen. Kennt ihr das Lachen, bis die Tränen kommen? Früher nannten wir das Bauchwehlachen. So lange zu lachen, bis der Bauch wehtat. Unbeschwertheit und Lebensfreude. Das symbolisiert für mich dieses bunte Tuch. Lachen und tanzen. Singen und tanzen. Wieder am Leben teilnehmen. Tanzen vor Freude. Wann hast du das letzte Mal einen Freudentanz aufgeführt? Kennst du das von den Kindern, die ihre Füße nicht stillhalten können, weil sie sich so freuen? Kannst du dich daran erinnern? Die Mutter des Propheten Samuel war so traurig darüber, dass sie nicht schwanger wurde, dass sie in den Tempel ging, um zu weinen und Gott ihre Not zu klagen. Sie weinte und jammerte so sehr, dass der Priester Eli dachte, sie wäre betrunken. Nein, sagt sie, ich bin nicht betrunken, aber ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Und ein Jahr später kommt sie wieder, fröhlich und singt, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, Gott. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Mein Herz ist fröhlich und mein Haupt ist erhöht. Sie hatte einen Sohn geboren. Der nächste Begriff. Es gibt eine Zeit, um Steine wegzuwerfen und Steine zu sammeln. Ich möchte es mal umdrehen. Zu meinen schönsten Urlaubserlebnissen gehört das Steine und Muscheln sammeln am Meer. Besonders an der Ostsee nach einem Sturm und wenn die Wellen getobt haben, kommen die schönsten Steine glitzernd an Farben und Mustern zum Vorschein. Auf meiner Fensterbank zu Hause liegen einige Erinnerungen an Strandurlaube an verschiedensten Küsten in Europa. Und dann gibt es die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch ertappt und gesteinigt werden soll. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, sagt Jesus zu den Leuten, die die Frau steinigen wollten. Und dann wird es ganz still. Und einer nach dem anderen geht leise weg. Öffne die Hand und wirf den Stein weg, der töten soll. Wirf den Stein weg, der verurteilt. Wirf den Stein weg, der geringschätzig über andere spricht. Wirf den Stein weg, der dem anderen die Würde nimmt und ihn verletzen soll. Heb den Stein auf, der weggeworfen wurde, und baue etwas Neues darauf. Symbolisch baue damit eine Brücke zu den Menschen. Werde ein Brückenbauer. Brückenbauer sind Menschen, die sich auf den Weg zu dem anderen machen, um ihn zu verstehen und einen gemeinsamen Weg der Versöhnung suchen. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, gerade jetzt in unserer Zeit, wo es so viele Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten gibt. Und dann kommt das, was wir uns nie hätten vorstellen können. Die Maske. Es steht da tatsächlich, es gibt eine Zeit, sich zu umarmen und der Umarmung zu enthalten. Hätten wir das gedacht, dass wir immer und überall eine Maske aufsetzen müssen, auf Distanz gehen, sich zu überlegen, mit wem ich mich wo und wann und mit wie vielen überhaupt treffe? Man muss sich da erstmal wieder langsam vortasten mit den Umarmungen oder den entsprechenden Berührungen mit Ellenbogen oder Faust, je nachdem. Eine kurze Berührung, die Hand auf den Rücken legen. Ich wünsche uns, dass wir uns dabei einen wertschätzenden Umgang beibehalten. Wer kennt das? Jakobsmuschel. Es gibt eine Zeit des Suchens und eine Zeit des Verlierens. Wenn wir das Leben als Pilgerreise zu Gott sehen, gibt es eine Zeit des Suchens. Vielleicht nach dem Sinn des Lebens, nach Gott, nach unserer Berufung, nach unserer Bestimmung. Ich habe diese Suche schon sehr früh in mir wahrgenommen, die Suche und die Sehnsucht nach dem Göttlichen. Und wenn wir dann den Sinn gefunden haben und die Bestimmung unseres Lebens, dann kann ich mich darin ganz und gar verlieren. Ganz darin aufgehen, in dem, was dir entspricht. Das bist du. Du bist, was du lebst, und du bist ganz bei dir. Und das ist fantastisch und wunderbar. Aber verlier den Fokus bei allem nicht aus den Augen. Um was geht's? Verlier deine Mitte nicht. Und das kann uns leider auch bei dem ganzen frommen Geschäft passieren. Dann ist man nämlich so beschäftigt, für Gott zu arbeiten, dass man ihn selbst dabei aus dem Blick verliert. Lasst uns den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg des vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs. Und dann habe ich diese Tasche. Letztes Jahr sind wir umgezogen. Da mein Mann bald in Rente geht, mussten wir aus der Dienstwohnung ausziehen. 30 Jahre gelebtes Leben mussten aussortiert werden. Da hat eine Tasche nicht gereicht. Ein großes Thema, es ist zu viel. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Spätestens beim nächsten Umzug stellen wir fest, weniger ist mehr. Simplify your life. Ich habe gelesen, vor 100 Jahren besaß ein Haushalt ca. 100 Dinge, heute sind es weit über 1000. und oft haben wir dabei den Überblick verloren. Hast du auch Dinge in deinem Schrank, die du eigentlich nicht mehr benutzt? Entrümpeln, ausmisten, tut auch der Seele gut. Etwas weggeben, was vielleicht andere gebrauchen können. Nachhaltigkeit ist das Stichwort. Für manche ist es schwer, sich von Dingen zu trennen, Dinge, die einem über Jahre hinweg lieb geworden sind. Da stecken Erinnerungen drin, das kann man doch nicht einfach nur weggeben. Für mich war es schwer, als ich die Wohnung meiner Eltern auflösen musste, um dann entscheiden, was behalte ich, was gebe ich weg. Ein Tipp, eine Erinnerungskiste mit den ausgewählten Schätzen zu behalten. Dinge bewahren, aber auch nicht den Anschluss an das Leben verlieren. Da stellt sich dann auch die aktuelle Frage, ist es noch zeitgemäß, wie wir Gemeinde gestalten? Mit dem schlagenden Argument, das haben wir doch schon immer so gemacht, kommen wir da manchmal auch nicht weiter. Es tut gut, sich da auch mal in Frage stellen zu lassen. Und hierzu dürfen die Bewahrer sich auch mal hinterfragen lassen. Dazu passt auch, zerreißen hat seine Zeit und zunähen hat seine Zeit. Das ist ein Blockteil von einem Quilt. Die amerikanischen Siedlerfrauen haben aus alten Stoffresten warme Decken genäht und die dann aneinander, dann gibt es eine schöne große Decke. Aus einer Notwendigkeit heraus haben sie eine kunstvolle Handarbeit gemacht und etwas Praktisches, Neues geschaffen. Aber darum geht es hierum eigentlich gar nicht. Denn im Alten Testament hat das Zerreißen von Kleidung eine tiefe Bedeutung. Eine Bedeutung von Trauer und Verzweiflung. Als der alte Jakob, der Vater Jakob, die Nachricht vom vermeintlichen Tod seines Sohnes hörte, zerriss er seine Kleider. Er zerriss seine Kleider aus Trauer und zog sich Sackleinen über und trauerte viele Tage. Josua und Kaleb zerrissen ihre Kleider, als sie hörten, dass das Volk ihren Schilderungen vom Land Kanaan kein Vertrauen schenkte. Und König Hiskia zerriss seine Kleider, als ihm eine schlechte Nachricht überbracht wurde. Seine Kleider zu zerreißen war also ein äußeres Zeichen von großer Trauer und tiefer Verzweiflung oder Buße. Bezeichnend ist hier auch eine Bibelstelle im Propheten Joel, Kapitel 2, Vers 13, wo es heißt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu Gott, eurem Herrn. Kleider kann man schneller zerreißen als Herzen. Ihr merkt vielleicht, das Thema Leben, Tod, Neuanfang, Vergebung, Loslassen, es zieht sich durch den ganzen Text. Und dann gibt es die Zeit zu schweigen und die Zeit zu reden. Die Tasche wird immer leichter. Ich habe einen Schlüssel dabei. Mit dem Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold gehe ich ganz vorsichtig um. Ja, es gibt eine Zeit, in der tut es gut zu schweigen. Fasten mit Worten. Aber es kann auch gefährlich sein, weil man beinahe daran erstickt, weil es einem hier steht. Schweigend wegschauen und schweigen, weil man keinem auf die Füße treten möchte, ist gefährlich. Aus Liebe kann es manchmal angemessen sein, zu schweigen. Aber es gibt auch eine Zeit, da spürt man, jetzt muss ich etwas sagen. Ich kann diesem Unrecht nicht länger zusehen. Hier braucht es ein Gegenargument. Ich kann nicht einfach nur abnicken und zuschauen oder wegschauen. Ich möchte euch Mut machen. Deine Stimme hat einen Wert. Harriet Beecher Stowe hat ihre Stimme gegen die Sklaverei erhoben, indem sie das Buch schrieb, Onkel Toms Hütte. Eine Geschichte, die Millionen von Menschen berührt und deren Denken in Bezug auf die Sklaverei verändert hat. Das Mädchen Malala hat ihre Stimme erhoben für ein Recht auf Bildung in Pakistan. Sie hat sich dem Verbot der radikalen Islamisten widersetzt und ist weiterhin zur Schule gegangen. Dafür wurde sie von den Taliban-Kämpfern niedergeschossen. Sie hat überlebt und 2014 den Friedensnobelpreis bekommen. Sprich, wenn du den Auftrag dazu verspürst. Und eine Aussprache im Zwiegespräch ist Gold wert. Ein Geschenk, wenn da jemand ist, der dir zuhört, vis-à-vis, das Gesagte bei sich behalten kann. Aussprechen nimmt den verborgenen Sätzen die zerstörerische Kraft. Sätze, die dir jemand leichtfertig hingeworfen hat, die du aber nie vergessen konntest. Sätze, die du selbst gesprochen hast und die du nicht mehr zurücknehmen kannst. Halte sie Jesus hin und bitte ihn um Heilung. Und dann gibt es noch die Zeit zu hassen und die Zeit zu lieben. Die Zeit zu streiten und eine Zeit Frieden zu finden. Hassen? Warum sollte ich denn hassen? Und darf ich das überhaupt? Ja, ich hasse das Böse. Ich hasse die Ungerechtigkeit, ich hasse die Folter an wehrlosen Menschen, ich hasse moderne Sklaverei und Menschenhandel, ich hasse den Missbrauch von Kindern, ich hasse es, wenn Menschen nach ihrer Hautfarbe verurteilt werden, ich hasse Diktaturen, die Menschen unterdrücken und wegsperren und ich hasse den Krieg. Hier ist es Zeit, die Stimme zu erheben, gegen das Unrecht anzugehen. Nicht um des Streiten willen, sondern um gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen. Und hier hat auch der Streit eine Berechtigung. Und dann kommt auch die Zeit für den Frieden. Versöhnung, vergeben, verzeihen, das sind große Worte. Und damit möchte ich nicht so einfach umgehen, denn das ist keine Schleuderware. Aber ich weiß, es ist möglich und ich bin tief beeindruckt und beschämt, wenn ich von Überlebenden von Konzentrationslagern lese, die vergeben konnten. Und ich frage mich, wie kann man das? Das fordert jeden von uns persönlich heraus. Friede für Völker, Friede für Generationen, Friede für Familien, Friede mit sich selbst. Und wer mit sich selbst im Reinen ist und mit sich Frieden geschlossen hat, kann auch andere wieder lieben. Jesus wurde von den Schriftgelehrten gefragt, Meister, welches ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortete ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr habt vielleicht gemerkt, die großen Fragen des Lebens können wir nicht alle ergründen und erklären. Manches müssen wir einfach so stehen lassen. Wenn ich in den Sternenhimmel sehe und versuche, mir den Anfang und das Ende des Universums vorzustellen, dann übersteigt das mein Vorstellungsvermögen. Im Prediger 3 in Vers 11 steht, aber er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dieser Vers erinnert mich daran, wie Gott dem verzweifelten Hiob antwortete und fragte, wo warst du, als ich die Erde gründete? Weißt du, wer das Maß gesetzt hat und wer es über ihr die Richtschnur gezogen hat? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf den Grund der Tiefe gewandelt? Bist du da gewesen, wo der Schnee herkommt und hast du gesehen, wo der Hagel wohnt? Welches ist der Weg, wo das Licht wohnt und welches ist die Stätte der Finsternis? Kennst du des Himmels Ordnung und kannst du die Sterne aufgehen lassen? Das macht mich demütig. still und dankbar. Alles hat seine Zeit und zu jeder Zeit war und ist Gott gegenwärtig, auch wenn wir manches erst im Nachhinein verstehen. Alles hat seine Zeit und seine Berechtigung und darf sein. Es braucht eben die Zeit, die es braucht. Zeit zu trauern, Zeit zu lieben, Zeit zu schweigen, Zeit zu tanzen, Zeit sich zu umarmen. Ja, es braucht Mut, in die Tiefen des Lebens hinabzusteigen. Aber erst wenn du geweint hast, weißt du, wie schön es ist, wieder zu lachen. Meine Oma sagte, erst wenn du gehungert hast, weißt du, wie es sich anfühlt, satt zu sein. Und nach dem heftigen Streit findest du Frieden in der Versöhnung. Und nach Einsamkeit schätzt du die Gemeinschaft. Gott erspart uns nicht, was zum Leben gehört. Aber er will auch im finstern Tal bei uns sein. Und ganz besonders heute am Ewigkeitssonntag, dem Sonntag der Erinnerung an unsere Lieben. Unser Leben ist manchmal wie eine Achterbahn, aber ganz ehrlich, möchtest du dich mit dem Mittelmaß zufrieden geben? Es ist Gottes Zeit. Er schenkt sie uns, um zu leben. Ein intensives Leben, das in beiden Richtungen bis an die Grenze geht, von Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt, die ganze Spannbreite des Lebens. Alles hat seine Zeit. Amen.